Ja, gute Frage, weil eigentlich war das Thema für mich ein Nicht-Thema. Einmal der musikalische Output, von dem schrieb Martin Büsser mal, den könne man, also das, was tatsächlich hörenswert ist, an den Fingern abzählen. Und ja, da könnte man beinahe fragen, ob er da nicht sogar noch sehr großzügig war. So viel ist es tatsächlich nicht. Und der Output des Krautrock fällt in eine Zeit, wo, ja Gott, es war eine der innovativsten Zeiten in der Popmusik. Also es herrschte an interessanten und aufregenden Sachen da definitiv kein Mangel. Ich dachte eigentlich ewig, das wäre ein Sammlerthema. Und Sammler beurteilen Musik ja nicht nach ihrer Qualität, sondern nach ihrer Seltenheit. Aber das Thema kam irgendwann zu mir in Gestalt der BBC, die an die Tür klopfte und eine Doku machen wollte. Ich mich dann auch gewundert habe, wieso gerade kommt die BBC, um eine Doku über eine eigentlich relativ marginale Musik zu machen. Und war dann noch etwas pikiert, als sie bei mir anfragten, wegen dem Interview hatte das Ganze noch keinen Titel. Und hinterher gab es einen Titel und dann hieß das The Rebirth of Germany, wo ich dann erstmal etwas irritiert war. Weil das mit der Wiedergeburt Deutschlands, auf der einen Seite ist es Vokabular, was seit 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert auf der politischen Rechten verortet ist. Und gleichzeitig, dann musste ich andererseits mich irgendwie wundern, aber ganz amüsant, der Gedanke, dass die Wiedergeburt Deutschlands ausgerechnet das Werk von ein paar bekifften Langhaarigen sein soll. Da wurde das Ganze für mich eigentlich erst zum Thema und ich habe da dann mal angefangen, da ein bisschen nachzurecherchieren.
Und so ist dann dieses Buch entstanden. Ja, eine Sache, die ich an deinem Ansatz, diese Geschichte des Krautrock zu erzählen, sehr interessant finde, ist, dass du sagst, Krautrock, das ist nicht nur als musikalisches Phänomen zu verstehen, sondern das ist eine Sache, die man eigentlich nur dann verstehen kann, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Protagonisten des Krautrock, dass die sehr intensiv an politischen und sozialen Prozessen und Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sind. Deshalb würde ich, bevor wir uns dem Begriff des Krautrock weiter nähern, auch erstmal einen Blick auf die damaligen sozialen Verhältnisse werfen. Wir reden also von den 60er Jahren, das heißt, wir haben einerseits jetzt dann noch die versteinerten Verhältnisse der Nachkriegszeit. Es kündigt sich aber auch schon das an, was dann 1968 zum Ausbruch kommt. Wenn wir uns das nochmal anschauen und vielleicht auch auf die späteren Protagonisten des Krautrock beziehen, was waren denn die zentralen Probleme, die Konflikte, mit denen sich junge Leute in den 60er Jahren herumschlagen mussten?
Durchgesetzt hat sich ja als Begriff für diese Zeit, also diese Chiffre 68, Studentenbewegung. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr verkürzte Darstellung. Also sowohl was dieses Fokussieren auf diese Jahreszahl betrifft, okay, das ist mit so historischen Prozessen immer schwierig. So Stichdaten, das ist meistens Vereinbarungssache. Meistens gibt es eine mehr oder minder lange Vorgeschichte. Und die gibt es in dem Fall halt auch. Und das ist halt eine Vorgeschichte, die beileibe nicht irgendwie in dem Sinne das Ganze beschränkt auf Studentenbewegung. Also die erste Jugendbewegung, die sich in Opposition zur deutschen Normalität bildete, waren Anfang, Mitte 60er die Gammler. Und das waren meistens Arbeiterjugendliche, die einfach keinen Bock hatten auf dieses extrem disziplinierte Leben, was ihnen als einzige Perspektive geboten hat, Maloche bis zur Rente und dann noch ein paar Jahre bis zum Schluss. Und man kam damals mit 15 in die Lehre, die Verhältnisse, man war da hauptsächlich billige Arbeitskraft, Prügelstrafe war noch normal. Also ich musste als Schulkind die ersten Jahre noch auf dem Schulhof in der Pause im Kreis herumlaufen. Sowas gibt es heute nicht mal mehr im Knast. Das kann man sich so wahrscheinlich schwer vorstellen, diese Disziplinierung. Und die dann noch auf dem Hintergrund dass dieses wahnsinnige Ordnungsbedürfnis ja auf dem Hintergrund der Geschichte zu verstehen ist oder eben auch nicht zu verstehen, nach dem Amoklauf, den man gerade hinter sich gebracht hatte. Nee, also so, was wir heute unter Jugendkultur verstehen, existierte eigentlich erstmal gar nicht. Also man war entweder Kind oder unfertiger Erwachsener. Das kann man auch, wenn man sich Filme so aus der Zeit anguckt, nachvollziehen. Und in diese wirklich nicht so tolle Welt für Jugendliche brach dann als erstes so Anfang der 60er die, was damals Beatmusik hieß, also das, was vor allen Dingen aus England kam, und der Kohlenpott war dann auch so das erste Zentrum. Und das war auch eher eine proletarisch-kleinbürgerliche Angelegenheit, wo junge Leute rebellierten, weil was heute Musik offenbar nicht mehr leistet oder nur noch in Ausnahmefällen leisten kann. Diese neue Musik, die da kam, war einfach klanglich so anders und so ein Versprechen, dass es außerhalb noch etwas gibt, und zwar ein verheißungsvolleres Leben, dass diese Musik sich relativ schnell politisch auflud. Da trug natürlich die Reaktion des deutschen Spießers ordentlich mit zu bei. Heute kann man das ja das kann man gar nicht mehr nachfühlen. Das wirkt heute komisch, wenn man Dokumentaraufnahmen sieht, wo sich ordentliche, in Anführungszeichen, Bürger ereifern mit so Sprüchen, bei Adolf hätte man euch oder ab ins Lager. Aber das war eine reale Bedrohung. Das waren dieselben Leute, die 20 Jahre vorher ernst gemacht hatten. Also die Gemengelage ist, also es war eine Befreiung. Auch erstmal überhaupt eine politische Debatte anfing über diese Musik, auch eine körperliche Befreiung. Also tanzen statt stillsitzen.
Also du hast jetzt sozusagen beschrieben, wie in den 60er Jahren überhaupt erstmal sowas wie eine Jugendkultur entstehen musste, wie dann sozusagen sich an der Musik, an der Beatmusik aus England viele Konflikte auch sozusagen entzündet haben, Auseinandersetzungen. Du hast von einem Freiheitsversprechen erzählt, das in dieser Musik sozusagen mit drin gesteckt hat. Jetzt hat sich in dieser Gemengelage dann sozusagen in den späten 60er Jahren haben sich einige Bands gegründet, die dann später zum Krautrock dazugezählt wurden. Oft werden die Tonsteine Scherben in diesem Zusammenhang erwähnt, an denen du auch beteiligt gewesen bist. Zu nennen wären zum Beispiel, ich greife jetzt ein paar Sachen raus, Amon Dül, Ken und Faust gehören zu den vielleicht bekanntesten Krautrock-Bands. Ich hatte jetzt neu angespielt, man könnte auch Tangerine Dream nennen oder Popul Vuh. Was bei dieser Aufzählung auffällt, ist, dass das ja Bands sind, die sich musikalisch zum Teil sehr voneinander unterschieden haben. Was würdest du sagen, ist denn das Gemeinsame an diesen Bands? Also was zeichnet das also aus, Krautrock?
Ja, also musikalischer Genrebegriff ist ja eigentlich sehr problematisch, weil, wie du schon sagtest, musikalisch ist es sehr, sehr heterogen. Und den kleinsten gemeinsamen Nenner, den man dann rausfiltern könnte, wären, das waren irgendwie Bands aus Deutschland. Aber was heißt das eigentlich? Da steckt ja die Behauptung, irgendwie ein spezieller deutscher Klang wäre da drinne. Aber das haut gar nicht hin, weil wenn man ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinaus guckt, stellt man fest, dass musikalische Konzepte vergleichbare zu der Zeit auch in England existierten oder sogar schon früher existierten. So einmalig waren die Überlegungen der deutschen Bands nicht. Also Einzige, was man, aber das ist dann schon wieder eher ein Kritikpunkt als spezifisches bei vielen Krautrock-Bands feststellen kann, ist ein Antimodernismus, ein ganz seltsames, romantisch verklärtes nach irgendwie Indien oder die Vergangenheit. Also musikalisch ist es schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Man könnte höchstens ein paar Tendenzen rausfiltern, die aber dann eben auch nur für eine kleine einen Teil des Card-Rock-Output gilt. Also ich habe ja als Untertitel gewählt Free Beat, weil den Begriff Card-Rock kannte bis Mitte der 70er niemand. Der kam aus der englischen Musikpresse. Und die einzige Eigenbezeichnung, die ich gefunden hatte beim Nachblättern in alten Artikeln und Plakaten, war Free Beat. Das heißt, in Anlehnung an den Free Jazz. Und es gibt dann auch ein musikalisches Programm vor. Das waren meistens Gruppen, für die improvisierte Musik, das Improvisatorische, also Musik als kommunikativer sozialer Akt im Vordergrund stand. Das könnte man noch sagen, aber wie gesagt, das Deutsche spielte keine Rolle und die einzelnen Gruppen, die zum Beispiel in Deutsch gesungen haben, wie Checkpoint Charlie oder die Scherben oder Flo de Cologne, bezogen sich, wenn dann halt negativ auf die Nation.
Ich würde da auch nochmal nachfragen, was du hattest jetzt genannt sozusagen, es haben sich Bands sozusagen verstanden, dass sozusagen die Kommunikation und diese Kommunikationssituation im Vordergrund steht und das ist ja vielleicht auch Teil dieser politischen Auseinandersetzung, die diese Krautrock-Bands sozusagen geführt haben. Bei Amandue kann man ja auch sehen, dass die sich verstanden haben als ein Kollektiv. Kannst du sozusagen beschreiben, inwiefern da beim Krautrock ja sozusagen Musik und auch eine bestimmte Lebensweise ineinander gegriffen haben? Und was vielleicht das Politische auch daran gewesen ist.
Da muss man natürlich sehen, dass das, was sozusagen bekannt wurde, also die Bands, die tatsächlich eine Plattenkarriere ist schon zu viel gesagt, bei den meisten Bands gemacht haben, das verzerrt ja auch ein bisschen die Geschichtsschreibung oder den Blick darauf, weil was dann tatsächlich die Bands, die es geschafft hatten, einen Plattenvertrag zu bekommen oder so, das war ja schon gefiltert durch die Vermarktbarkeitserwartungen der Plattenfirmen. Wenn sie nicht so wie die Scherben ihr eigenes Label gegründet hatten, wo sie auch nicht die Ersten waren, weil das Vorbild waren die Freelancer, die Free Music Production. Und aber wenn man so guckte, also bestimmte Sachen wie kollektiv leben, die Idee kollektiv leben und Musik als kollektiv zu machen und vor allen Dingen Musik als der Traum von der nicht entfremdeten Arbeit. Der machte sich nun gerade an der Idee fest, eine Band Musik machen. Das war schon was Durchgängiges. Da gibt es auch etliche so Statements, wenn man guckt, was also überhaupt zu finden ist, dann war es tatsächlich so, dass die meisten Bands sich da, wo sie sich politisch geäußert haben, und dazu muss man sagen, die meisten haben sich tatsächlich auch politisch geäußert, dass dann irgendwie die sich links verorteten. Die Einzigen, die nie irgendeinen Ton von sich gegeben haben, waren Kraftwerk.
Und wenn du jetzt sagst, die meisten Krautrock-Bands haben sich politisch geäußert, dann fände ich das interessant, nochmal das in Beziehung zu setzen zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass es bei sozusagen vielen Krautrock-Bands so eine antimodernistische Tendenz gibt. Wie passt das denn zusammen, Antimodernismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein linkes politisches Selbstverständnis?
Ja, ich sagte ja, die Antimodernen waren ein Strang bei der Frage, ob es überhaupt so was Typisches gibt. Ja, das fällt dann in die Rubrik regressive Kapitalismuskritik. Das heißt, dann müsste man die Äußerungen nochmal, was damals so gängige Vorstellungen von Linkssein waren, nochmal untersuchen. Und da ist viel so drin, dieses Wandervogel, Jugendbewegte aus grauer Städte, Mauern. Da ist durchaus, also da mischen sich Sachen. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ein Schwenk stattfand von dieser Gründerwelle Beatbands Anfang der 60er, was meistens junge Arbeiter oder sehr gemischte Bands diese Bands im Kohlenpott. Irgendwann wurde dann diese Musik auch für die bürgerlichen Jugendlichen spannend, die sich vorher da nie hingetraut hatten. Das brachte dann auch einen neuen Dreh rein, weil deren Vorstellung, also ja, auch diese Pop-Rock, Progressive-Rock-Sachen sind ja durchaus fragwürdig mit ihrem musikalisch eher Rückwärtsbezug auf die Romantik. Das ist schon nicht, ja, also es gibt so, also ich habe vorhin vielleicht gefunden, ein Flugblatt vom Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen, wo eingeladen wurde zu einem Teach-In. Da spielten Agitation Free, die Band war gezeichnet mit dicken Joints und dem Spruch: frei sein, heil sein, Terror muss dabei sein. Das ist das Umfeld, in dem die sich bewegten. Also Amondyl spielten beim Knastcamp in Ebrach. Jedenfalls gibt es ein Flugblatt, ob das Plakat, ob das Konzert tatsächlich stattgefunden war, ließ sich nicht herausfinden. Also es ist eine sehr, das war nichts Homogenes, dieses, was unter 68, das Reich von Maoisten bis irgendwelchen romantischen Schwärmern.
Wenn man sich so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte des Krautrock anschaut, dann kann man ja sehen, dass im Laufe der Zeit, sozusagen, also nachdem Krautrock dann schon Geschichte gewesen ist, dass im Laufe der Zeit da immer mehr Bands eigentlich zum Krautrock dazugezählt wurden und dass auch der Zeitraum des Krautrock dann immer weiter ausgeweitet wurde. Du sagst demgegenüber, Mitte der 70er Jahre war Schluss mit Krautrock. Wie würdest du das begründen? Also warum diese strenge historische Begrenzung?
Naja, also irgendein Ende muss man nehmen. Wenn man bei Wikipedia guckt, steht Krautrock, Musik westdeutscher Bands. Hm? Ja, aber da ist dann, wie gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner die Nation. Und dann steht dann 68. Also was den Anfang betrifft, sind sich eigentlich alle relativ einig. Was das Ende betrifft, rutscht es immer weiter nach hinten und die Kriterien werden immer diffuser und immer mehr Bands mitgezählt. Das hat aber vor allen Dingen ökonomische Gründe. Seitdem sich Krautrock als verkäufliches Etikett erwiesen hat, was halt versucht, immer mehr unter diesem Etikett zu verkaufen, dass ich Mitte der 70er die Grenze ziehe, das hat einen musikalischen Grund und der ist, dass im Prinzip alle Bands ihre innovative Phase hinter sich hatten und dann entweder ihr Geschäftsmodell, wenn man das so nennen will, einfach weitermachten, höchstens sich noch ein bisschen professionalisierten oder aber zurückruderten hinter ihre oft sehr viel radikaleren, also auch von den musikalischen Konzepten, ihre radikalen Anfänge zurückfielen. Und dazu gehört als zweite Ebene, dass dann auch diese Verbindung aus Vorstellungen, so nicht entfremdeter Arbeit im Kollektivleben, also die Verbandlung mit dieser transnationalen Gegenkulturbewegung der 60er, wobei die Betonung auf Gegenkultur liegt, was anderes ist als Subkultur, nur die Verbindung aufhört. Also nicht jetzt, weil die Bands sich davon distanzieren, sondern weil einfach diese ganze 60er-Gegenkulturbewegung dann nach und nach zum Erliegen kommt. Übrig bleiben noch ein paar Möchtegern-Kaderparteien und ansonsten ist Schluss. Und deswegen für mich die Grenze Mitte der 70er.
Im Klappentext zu deinem Buch Wir müssen hier raus, Krautrock, Freebeat und Re-Education, da ist zu lesen, die Revolution ist ausgeblieben, die BRD gibt es nicht mehr und gestorben scheint ebenso die Utopie eines besseren Lebens, für das es sich zu kämpfen lohnt, auf der Straße wie im Tonstudio. Wenn wir uns in diesem Sinne die Gegenwart anschauen, würdest du da tatsächlich sagen, dass auch in der Musik die Utopie gestorben ist?
Da hat mir neulich schon jemand gefragt, ob das nicht sehr pessimistisch ist. Dafür gibt es zwei Antworten. Ich meine, wenn man sich guckt, also Popmusik als Träger emanzipatorischer Ideen, doch mal, oder als Vehikel einer Utopie halt weitgehend ausgedient. Also besonders der Blick in die deutschen Charts ist ja eher ernüchternd. Also mit Rammstein, Freiwild, sonst was muss man einfach sagen, dass Popmusik irgendwie doch eine ziemliche Rechtskurve eingelegt hat. Was da sonst noch alles unterwegs ist, es kann keine Begeisterung auslösen. Und diese, was mal selbstverständlich erschien, diese Verbindung Rock und Rebellion oder so, das funktioniert schon lange nicht mehr. Und auch die Linke hat da irgendwie nichts mehr so richtig zu bieten. Aber das betrifft nur einen Teil der Wahrheit, weil gleichzeitig gibt es ja einen sehr lebendigen Untergrund, und damit meine ich nicht die Bands, die sich vom Mainstream nur dadurch unterscheiden, dass sie kleiner sind oder noch nicht bekannt oder nicht erfolgreich, sondern wo wirklich komplett andere Konzepte gemacht werden, wo interessanterweise vieles von dem wieder auftaucht, was den radikaleren Teil des Krautrocks Ende der 60er ausmachte. Also diese Idee, die man, ein Freund von mir, unter dem Begriff damals für seine Band herrschaftsfreie Musik zusammengefasst hat. Also die Idee Musik als nicht entfremdete Arbeit, die Idee als hierarchiefreie Kommunikation und vor allen Dingen die Idee nicht als Produkt, was es zu vermarkten gilt, sondern als Prozess. Und das finde ich gerade wichtig in einer Zeit, wo die herrschende Ideologie heißt, es gäbe keine Alternative. Und die meiste Musik auch eigentlich nichts weiter mehr macht, als den Sachzwang zu exekutieren. Gibt es halt diese kleine, aber immerhin, zumindest in einer großen Stadt wie in Berlin, nicht so kleine Szene improvisierender Musiker, die bei ihren Konzerten jedes Mal aufs Neue beweisen, es gibt immer eine Alternative. Musik ist Verhandlungssache, und das heißt am Ende alles menschliche Tun, also auch Gesellschaft, ist eine Verhandlungssache.
Und dann ist das vielleicht auch ein Grund, gerade diesen kleinen Projekten gegenüber besonders aufmerksam zu sein. Ich habe hier mit Wolfgang Seidel gesprochen über sein Krautrock-Buch, das kürzlich im Ventilverlag erschienen ist. Wolfgang, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, und wir wollen jetzt natürlich auch noch etwas Krautrock zu Ohren kommen lassen, und wir spielen eine Audiokollage, die du angefertigt hast. Verrätst du uns, um was es sich dabei handelt?
Oh ja, die hatte ich für eine Lesung gemacht, und ich habe einfach um diesen Klischees von Krautrock, also was geistert da immer rum, etwas mit Elektronik. Der Einzige, der sich am Anfang einen Synthesizer leisten konnte, war Florian Fricke von Popol Vuh, weil der kam aus familiären Verhältnissen, wo so teure Hobbys möglich waren. Was ist noch so ein Klischee? Der motorische Beat. Ja, hat es auch gegeben, aber war ganz bestimmt nicht der Krautrock-Mainstream. Nicht mal bei Ken, wenn man sich Tago Mago anhört, hat man weite Strecken die komplette Abwesenheit des Beat. Ach ja, und irgendwie deutsch. Und er hat eine Collage gemacht, die also einmal diese musikalischen Klischees konterkariert. Und ich habe nicht nur zusammengemischt Beiträge, Ausschnitte von Ken, Cluster, Tangerine Dream, Popol Vuh. Oh, wen hatte ich denn da noch drin? Ich habe es schon wieder vergessen. So, ich habe darunter auch gemischt englische Gruppen, Pink Floyd, AMM. Das sind interessanterweise auch Aufnahmen, die älter sind als das, was dann Krautrock wurde. Und was man auch kannte hier in Deutschland. Und aus den USA ist Sun Ra dabei. Und bei der Collage schaffe ich hinterher schon nicht mehr so auf Anhieb zu sagen, wer da eigentlich wer ist und woher es ist.